Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Michael Verhoevens Film Die Weiße Rose war 1982 der erfolgreichste Kinofilm in Deutschland. Das lag am Inhalt und er hatte 16 Jahre später juristische Konsequenzen. Das lag am Nachspann. Da hat Verhoeven nämlich darauf hingewiesen, dass die Widerstandskämpfer der Weißen Rose, dass die Urteile gegen die DNS-Urteile, als der Film rauskam, Anfang der 80er, noch immer nicht aufgehoben waren. Das hat dann die bundesdeutsche Justiz erst 1998 getan. Ein Zeichen dafür, dass Verhoeven mit seinen Filmen immer wieder auch wirklich etwas bewegt hat, manchmal auch Menschen ein wenig vor den Kopf gestoßen. Aber er hat auch gerne unterhalten mit Fernsehserien wie Die Flotte Gerdi zum Beispiel. Michael Verhoeven wird heute 85 Jahre alt und als ich deshalb gestern mit ihm gesprochen habe, da habe ich ihn zuerst gefragt, an was er sich am schnellsten und am liebsten erinnert aus seiner langen Zeit als Schauspieler, Regisseur und Produzent.
Boah, also ich habe da keine Rangordnung oder so, aber sagen wir mal, am wichtigsten ist mir, dass es meiner Familie einigermaßen gut geht und das hat mit dem Beruf nichts zu tun, aber dass ich mit meinem Beruf eben auch diese Gegenwart, in der wir leben, auch versucht habe zu beeinflussen.
Wenn Sie zurückblicken, ist Ihnen denn das gelungen? Kann man mit Filmen die Welt verändern? Jetzt frage ich was noch Brutaleres. Kann man mit Filmen die Welt ein Stück besser machen?
Naja, also diese Hoffnung hat man halt, wenn man Filme macht. Aber ich bin Skeptiker genug, um nicht zu glauben, dass das so richtig ganz gelingt. Aber natürlich, es gibt immer so kleine, große Erfolge, die man hat. Und als Erfolg werte ich das eben etwas, was ich im Film oder auch im Theater, das haben wir ganz vergessen, gemacht habe, einen Einfluss nimmt auf den Lauf der Geschichte. Und das ist ja doch ein paar Mal passiert. Bei der Weißen Rose war es gar nicht so sehr der Film, mit dem man sich halt nicht so auseinandergesetzt hat, weil das war auch anstrengend. Aber es gab ja dann diesen Nachspann, mit dem ich schon versucht habe, auch die Historiker und überhaupt das Land so weit anzugreifen, dass sie nachdenken müssen. Das ist mit dem Nachspann geglückt. Das weiß man gar nicht so heute, aber dieser Nachspann hat ja alles in Bewegung gebracht, weil erst wurde ich furchtbar angegriffen dafür, weil er historisch nicht untermauert sei. Und dann hat es langsam gebröckelt und ich habe eigentlich die ganze politische Landschaft damit verschoben. Nicht durch den Film alleine, sondern durch den Film plus Nachspann.
Ich würde gerne jetzt auch mal diesen Anlass nehmen, um sehr weit zurückzugehen in Ihr Leben.
Ja.
Sie waren zuerst Schauspieler, kommen ja aus einer Schauspielerfamilie.
Ja, es war einfach, Schauspieler zu werden oder zu sein, weil das in der Familie eigentlich jeder gemacht hat.
Aber wie kam es denn, dass man auch durch diese Familie vielleicht auch einfacher als andere schon im Filmbusiness ist, schon vor der Kamera stand, auch bei großen Filmen, und dann sich noch sagt, nee, stopp, ich mache jetzt was ganz anderes, ich studiere Medizin. Wie kam das?
Naja, es kam nicht so als Entschluss, ich mache jetzt Medizin, sondern ich hatte, ohne zu wissen, was das eigentlich ist, der Beruf des Arztes, wie sieht der aus? Ich hatte davon keine Ahnung. Aber ich hatte so eine Vorstellung, die eher so in die romantische Idee der Medizin geht. Ich wollte nach Afrika gehen. So. Das war der Wunsch, der auch nicht erfüllbar war in dem Sinne. Ich habe halt dann angefangen mit den ersten Semestern und die haben ja auch mit dem Beruf des Arztes noch gar nichts zu tun, sondern das sind alles naturwissenschaftliche Fächer. Die habe ich gar nicht geliebt, aber ich habe mich halt da durchgebissen. Und dann ist das immer so weitergegangen und ich war froh, dass mir das geglückt ist.
Und Sie haben ja tatsächlich nach dem Studium auch für eine Weile, nicht allzu lange, als Arzt gearbeitet. Ich glaube, vor allem in den USA dann.
Ich habe ganz lang als Arzt gearbeitet. Dass sich das jetzt dann nicht so als lang zeigt, ist, weil ich ja noch einen zweiten Beruf gehabt habe. Einfach den des Schauspielers.
Und haben Sie denn dann das Gefühl gehabt, als Sie Arzt waren, diesen Beruf ja relativ lange, so will ich es jetzt mal formulieren, doch tatsächlich ausgeübt haben, und dann gingen Sie ja wieder sozusagen voll und ganz hundertprozentig in die Film- und Fernsehbranche gegangen. Es hört sich bei mir so an, als ob Sie bei beiden Berufen diesen Wunsch hatten, wirklich zu helfen, etwas zu verändern, wirklich was zu tun. Hatten Sie dann da vielleicht das Gefühl, das kann ich aber in der Filmbranche eigentlich doch noch besser als in der Medizin?
Also solche Vergleiche habe ich nicht gemacht. Es war immer das, was mich beschäftigt hat und was ich sein wollte und machen wollte. Das war im Vordergrund, dass ich dann gleichzeitig noch etwas anderes auch noch mache. Das ist mir dann nicht so vordergründig gewesen. Das ist mir gar nicht in den Sinn gekommen, glaube ich. Ich habe immer das gemacht, worum es gerade ging. Und Sie haben gesagt, helfen, ob ich helfen wollte. Das weiß ich heute nicht mehr, ob das der Impuls war. Was Vernünftiges mit meinem Leben anfangen, ja, das schon.
Vieles haben Sie gemacht als Schauspieler, als Regisseur, als Produzent, was wirklich sehr zum Nachdenken angeregt hat. Wir haben ja über die Weiße Rose jetzt schon so ausführlich gesprochen und vor allem über den Nachspann, aber es gab ja noch viele andere Projekte, die eher, sagen wir mal, ins ernsthafte Genre gingen. Es gab aber natürlich auch enorm erfolgreiche Fernsehserien wie Die schnelle Gerdi über eine Taxifahrerin, gespielt von einer Person, die Ihnen seit Jahrzehnten sehr nahe steht. Wie definieren Sie eigentlich diesen berühmten Unterschied zwischen E und U? Sagen Sie sowas wie diese Serie, die ich gerade erwähnt habe, ist Ihnen eigentlich gar nicht so wichtig? Würden Sie das so formulieren?
Nee, überhaupt nicht. Diese schnelle Gerdi ist mir unheimlich wichtig. Weil da ist es ja nicht so, dass das nur komödiantisch abgehandelt wird, wie eine alleinstehende Frau als Taxifahrerin durchs Leben kämpft, sich kämpft. Sondern das beinhaltet ja so viel mehr, einfach weil ich mir vorgestellt habe, wie ist denn eigentlich der Tag von der Gerdi? Wie lebt die denn? Und dass ich das so genau genommen habe, das hat auch den Erfolg ein bisschen ausgemacht, glaube ich.
Da widerspreche ich Ihnen jetzt. Ich finde, das hat den Erfolg nicht abyssal ausgemacht. Ich finde, das ist ein wesentlicher Grund für diesen Erfolg. Ich finde, dass auch Unterhaltung und Comedy immer nur dann funktioniert, wenn es noch so eine Art zweite Ebene gibt. Wenn man Lust drauf hat, danach auch noch drüber nachdenken kann und sich da nicht blöd bei vorkommt. Und das war da gegeben.
Ja,
ich glaube, das war ein großer Teil.
Ja, das ist auf jeden Fall wahr. Und das ist ein Bilanzblick auf das Ganze. Aber den hat man ja eigentlich nicht, wenn man im Alltag diesen Beruf ausübt. Da bilanziert man ja, also ich nicht. Ich habe halt bin immer weiter nach vorne gegangen, was auch damit zusammenhängt, dass ich Widerstände zu überwinden hatte. Die waren jetzt nicht so in der Familie, eigentlich da gar nicht, aber es gab diese Widerstände, weil mein Beruf ja in der Öffentlichkeit stattgefunden hat. Das heißt, ich konnte auch jeden Tag in der Zeitung irgendwas über die Dinge, die ich gemacht habe, im Film oder im Fernsehen oder im Theater, konnte ich was lesen. Es gab immer so diese Reibung mit der Öffentlichkeit. Öffentlichkeit gibt es ja in dem Sinne nicht, aber das sind dann die Redakteure, die Redaktionen, das sind die Zeitungen, das ist das Feuilleton. Und wenn man dann da so tief drin steckt, dass man das alles auch wahrnimmt. Es gibt ja Leute, die haben es gar nicht wahrgenommen. Mein Vater hat das gar nicht wahrgenommen. Der stand ja auch ähnlich in der Kritik sozusagen, im Feuilleton. Aber der hat gar nicht sich damit nicht befasst. Das habe ich aber doch.
Wie ist es eigentlich? Sie sind seit 1966 mit Senta Berger verheiratet. Ja. Darf an dieser Stelle verraten. Die haben wir auch, wenn man ganz genau zuhört, im Hintergrund schon mindestens einmal kurz gehört.
Ja,
die ist jetzt nicht weit weg.
Sie ist nicht weit weg. Die ist immer nah dran.
Ja. Habe ich mir auch gedacht, weil wir gerade oder Sie gerade über Kritik gesprochen haben und auch über die Kommunikation zwischen dem, der das Werk schafft und dem, die es rezipieren. Wie ist das denn bei Ihnen beiden, wenn Sie Sachen getrennt machen? Sie machen einen Film ohne Sie, Sie machen eine Film- oder Fernsehsache ohne Sie. Kritisieren Sie sich gegenseitig?
Ja. Wir kritisieren uns gegenseitig, ja. Aber in einer Art, die der andere aushalten kann, sonst hat es ja gar keinen Sinn, darüber zu sprechen.
Wie werden Sie denn, ich muss das zum Schluss fragen, wir unterhalten uns ja einen Tag vor Ihrem großen runden Geburtstag. Sind Sie ein Geburtstagsmensch? Gibt es morgen ein großes, rauschendes Fest, soweit im Moment bei Ihnen möglich? Oder
nein,
sind Sie
nein,
froh, wenn es vorbei ist?
Es gibt gar kein Fest, aber wir fahren hinaus in den Süden. Wir fahren so Richtung Tegernsee und wollen mal sehen, was da passiert. Und zwar nur die Senta und ich. Da muss ja niemand dabei sein.
Also passen Sie auf, wenn Sie zufällig heute am Tegernsee unterwegs sind. Denn heute ist der 85. Geburtstag von Michael Verhoeven, der gerade hier im Deutschlandfunk Kultur zu hören war.